Wir haben uns in einigen letzten Sonntagen ja mit der Geschichte Abrahams beschäftigt. Und es war ein spektakuläres Ereignis nach dem anderen, was wir uns angeschaut haben. Und alle diese Ereignisse waren geprägt davon, dass Gott seine Verheißung mit Abraham mitgeht. Eine Verheißung, die einer Erfüllung immer näher rückt. Es liegt lang zurück, dass Gott zu Abraham gesprochen hat, in Ur dort, in Chaldäa. Und dass er ausgezogen ist, auf Gottes Wort hin sein Land verlassen hat, in ein Land, das er nicht gekannt hat. Und Monat für Monat musste Abraham auf diese Verheißung warten, einen Sohn zu bekommen. Jahr um Jahr, kein Sohn. Und dann, plötzlich, jetzt passiert's. Gar nicht mehr lange, Sarah wird schwanger und Abraham fiebert wahrscheinlich darauf hin, dass endlich sein Sohn zur Welt kommt. Der Höhepunkt, sein Leben, endlich ist es soweit. Ein paar Monate noch, dann. Und dann lesen wir 1. Mose 20 und wir wundern uns wahrscheinlich und reiben uns die Augen dabei. Ich lese uns die Verse vor. Abraham zog südwärts in die Landschaft Negev, wohnte eine Zeit lang zwischen dem Brunnengebiet Kadesh und der Wüste Shur. Danach ließ er sich in der Stadt Gera nieder. Dort gab er seine Frau als seine Schwester aus. Abimelech, der König von Gera, fand Gefallen an Sarah und ließ sie in sein Haus holen. In der Nacht erschien Gott dem Abimelech im Traum und sagte: Du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Abimelech aber hatte noch nicht mit Sarah geschlafen. Er entgegnete: Herr, willst du mich wirklich töten? Ich bin unschuldig. Abraham hat doch zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und sie hat es auch bestätigt. Also habe ich nichts anderes wissen können. Ich bin doch unschuldig. Ja, ich weiß, antwortete Gott. Und man hört so richtig den Seufzer in den Worten Gottes. Ich weiß. Deshalb habe ich dich auch davor zurückgehalten, an mir schuldig zu werden. Ich habe dafür gesorgt, dass du keine Gelegenheit hattest, mit ihr zu schlafen. Und nun gib sie ihr Mann zurück. Er ist ein Prophet, er soll für dich beten, dann wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie ihm aber nicht zurückgibst, musst du auf jeden Fall sterben und alle, die zu dir gehören, werden umkommen. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf, rief seine Untergebenen zusammen und erzählte ihnen, was vorgefallen war, und die Männer bekamen große Angst. Und dann rief er Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede: Warum hast du uns das angetan? Was haben wir denn verbrochen, dass du mich und mein Volk in so eine große Schuld mit hineinziehst? Ich verstehe dein hinterhältiges Verhalten nicht. Was hast du dir nur dabei gedacht? Abraham antwortete, wahrscheinlich genauso kleinlaut wie Jahre zuvor dem Pharao auch schon: Ich glaubte, die Leute in dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott und kümmerten sich nicht um Gut und Böse. Ich dachte, sie wollten bestimmt meine Frau haben und mich deshalb töten. Außerdem ist sie doch wirklich meine Schwester. Wir haben nämlich beide denselben Vater, nur nicht dieselbe Mutter. Darum konnte ich sie heiraten. Und als Gott mir damals vor vielen, vielen Jahren befahl, meine Heimat zu verlassen, sagte ich zu Sarah: Tu mir doch den Gefallen und gib dich überall als meine Schwester aus. Da gab Abimelech Abraham seine Frau zurück, ließ ihm großzügige Geschenke zukommen, Knechte, Mägde, Schafe, Ziegen und Rinder. Mein Land steht dir offen, du kannst wohnen, wo es dir gefällt, bot er Abraham an. Und danach wandte er sich an Sarah: Ich gebe deinem Bruder 1000 Silberstücke als Entschädigung. Daran können die Leute sehen, dass deine Ehre nicht geraubt worden ist. Niemand soll dir etwas nachsagen können. Und dann betete Abraham für Abimelech. Gott, der Herr, erhörte ihn und hob die Strafe wieder auf, die er über das ganze Haus Abimelechs verhängt hatte. Abimelechs Frau und alle seine Sklavinnen waren nämlich unfruchtbar geworden, weil er Abrahams Frau zu sich geholt hatte. Aber nun konnten sie wieder Kinder bekommen. Soweit der Bericht aus 1. Mose über Abraham und Abimelech und über Sarah und all die anderen dort in der Stadt. Warum Abraham wegzieht von seinem Wohnort in die Stadt Gera, in den Süden Palästinas, wissen wir nicht. Aber er macht das Gleiche, wie er es schon einmal gemacht hat, dort in Ägypten. Er gibt seine Frau als seine Schwester aus, mit der Folge, dass der König Abimelech sie zur Frau nehmen will. Anscheinend war sie immer noch eine sehr attraktive Frau, die Sarah. Und Männer fühlten sich zu ihr hingezogen. Damals war er aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten gezogen. Warum er nach Gera gegangen ist, wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel nicht. Aber schon damals in Ägypten hatte er Angst um sein eigenes Leben und gibt seine Frau eben als seine Schwester aus, was ja so eine Halbwahrheit ist. Wir erfahren ja hier nochmal, dass sie seine Halbschwester ist. Eine halbe Wahrheit und eine halbe Schwester ergeben noch keine ganze Schwester. Ne? Also er meinte zwar, dass es so sei, aber letztendlich greift Gott hier genauso wieder ein wie damals in Ägypten. Und genauso unverständlich für mich und es regt mich jedes Mal auf, dass der gute Abraham jetzt hier schon wieder mit seiner Halbwahrheit durchkommt und noch reicher wird deshalb. Er hat ja in Ägypten auch schon ganz schön viel Besitz und Geld bekommen, dass er endlich verschwindet wieder mit seiner Halbschwesterfrau Sarah. Nach so vielen geistlichen Höhenflügen, die Abraham erlebt hat, dazwischen, in der Zwischenzeit, macht er den gleichen Fehler nochmal. Warum eigentlich? Vielleicht will uns Gott einfach klar machen, dass Abraham ein Mensch ist wie du und ich. Ein ganz normaler, elender Sünder, der Angst hat um sein Leben, in bestimmten Situationen so seine Halbwahrheiten von sich gibt und versucht damit durchzukommen. Und genau vor dem Hintergrund erkennen wir in dieser Geschichte, in diesem Bericht, die Größe und die Gnade und die Liebe Gottes. Abraham war nicht nur ein Glaubensheld, er war auch ein Wiederholungstäter, genauso wie wir Menschen ja auch. Trotzdem stand Gott ihm bei, in seinem Versagen. Warum? Lasst uns ein wenig in diesen Text hineinschauen, ein bisschen ergründen, was da so passiert. Zunächst einmal lasst uns nochmal Abrahams Untreue anschauen. Robert Lemke, der frühere Showmaster, die Jungen unter uns kennen ihn nicht mehr, die Älteren wahrscheinlich schon, er hat einmal gesagt, man sollte nicht immer die gleichen Fehler machen, die Auswahl ist doch groß genug. Und das ist ein wahres Wort. Ja. Und trotzdem machen wir es. Und auch Abraham macht es. Er wiederholt den Fehler von vor vielen Jahren, als er seine Frau eben schon mal als seine Schwester ausgegeben hat. Und diesmal zieht er nicht nach Ägypten, sondern ins Südland, also in den Negev. Das ist so diese Halbwüste vor der Wüste Sinai im Süden Palästinas. Eigentlich ein gar nicht so fruchtbares Land, aber mit seinen Herden braucht er wahrscheinlich neue Nahrungsquellen. Aber es steht nicht in der Bibel, warum er es getan hat. Aber was in dieser Geschichte deutlich wird, ist, dass Abraham eine Schwachstelle hat in seinem Leben. Dieser Glaubensheld, dieses Vorbild im Glauben, dieser Freund Gottes, dieser Prophet, wie Gott ihn auch nennt, hat eine Schwachstelle. Er hat nämlich Angst. Und aus seiner Angst heraus hat er seine Frau immer wieder darum gebeten, tu mir den Gefallen und gib dich überall als meine Schwester aus. Damals war es ja so, dass es durchaus denkbar war, dass wenn jemand Gefallen an seiner Frau findet und sie heiraten will, dass er Abraham so ein bisschen um die Ecke bringt, damit die Frau wieder frei ist, um geheiratet werden zu können. Das war damals gang und gäbe und heute noch in vielen Ländern dieser Welt auch. Und diese Halbwahrheit, dass sie seine Schwester ist, seine halbe Schwester, dient ihm wohl als Schutz in solchen kritischen Momenten. Und die Frage, die sich mir da schon stellt, in welchen Situationen reagieren auch wir angstgesteuert, weil wir vor irgendwas Angst haben, es könnte irgendwas passieren, was uns nicht gefällt oder was uns vielleicht sogar Schaden zufügen könnte. Denn solange Abraham für sein Leben keine Gefahr sah, konnte er Gottes Verheißung vertrauen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es genau diesen Punkt betrifft, wo unsere Ängste plötzlich groß werden, wie ist es dann mit dem Vertrauen zu Gott? Und Abraham hält sich wirklich an einem Strohhalm fest. Und dieser Strohhalm war eben diese Halbwahrheit, dass Sarah seine Schwester ist. Aber diesen Strohhalm hätte Abraham doch keineswegs gebraucht. Er hat doch Gott erlebt, wie er zu ihm steht, wie er ihn bewahrt, wie er ihm hilft, wie er bei ihm ist, wie er um ihn sorgt und wie er jetzt sogar auch noch seine Verheißung auch wirklich wahr macht, einen Sohn zu bekommen. Er hätte doch auch hier in der Situation Abraham bewahren können. Und übrigens, Abraham geht ja von einer ganz falschen Voraussetzung aus. Er sagt, ich habe gedacht, ihr habt keine Ehrfurcht vor Gott dort in Gera. Alles Heiden, alles ungläubige Leute und deshalb auch böse Leute. Wie oft denken wir von Menschen, die wir gar nicht kennen, erst einmal das Schlechte? Und doch erweist es sich, dass Gott zu Abimelech spricht und dass Abimelech auch auf Gott hört. Solche Begebenheiten, solche kleinen Fußnoten finden wir im Alten Testament immer wieder, dass auch Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören, eine Beziehung haben zu Gott und auf Gott hören können. An welchem Strohhalm hältst denn du fest, wenn es bei dir mal hart auf hart kommt? Warum tust du es? Fragen, die auf dem Impulsblatt auch zu finden sind, das draußen liegt, wo du einfach zu Hause mal in einer stillen Stunde nachdenken könntest. Diese Begebenheit zeigt sehr eindeutig und sehr anschaulich, dass Abraham eben ein Mensch war wie du und ich. Und obwohl er viel mit Gott erlebt hat, schützt ihn das anscheinend nicht davor, den gleichen Fehler immer wieder zu machen. Aber wir Menschen lernen halt einfach nicht aus der Geschichte. Das ist ein altes Dilemma, ein alter Schwachpunkt von uns Menschen. Aber schauen wir uns mal die andere Seite der Medaille an, Gottes Treue. Und es bewegt mich immer wieder, solche Geschichten der Bibel zu lesen, solche Berichte, die zeigen, dass wir Menschen und auch diese Glaubenshelden in der Bibel auch, eben auch nur Menschen waren und Fehler gemacht haben. Dieser Vater aller Gläubigen, wie Abraham im Neuen Testament bezeichnet wird, macht eben auch Fehler. Aber Fehler machen ist halt etwas, was wir in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gerne tun und wenn es passiert, auch gar nicht gerne eingestehen. Und es ist auch sicherlich nicht so hilfreich für das Zeugnis eines Christen. Obwohl ich meine, dass Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, schon großes Interesse haben, wie gehen denn Christen mit ihren Fehlern um? Und wie geht Vergebung und Versöhnung? Wir haben die Möglichkeit, des anderen Menschen auch ein Stück weit vorzuleben, wie es gehen könnte. Aber egal, völlig egal, wie viel Fehler Abraham macht, wie viel Fehler wir machen, wir sind Kinder Gottes. Und für Gott ist das der entscheidende Punkt. Gott steht zu seinen Kindern, auch wenn sie mal auf die Nase fallen. Und so steht Gott auch zu Abraham und auch zu Sarah. Und eine englische Missionarin hat es mal so formuliert, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin gerufen und ich bin unperfekt. Ich habe mal ein T-Shirt gesehen, darauf stand, I'm so perfect, it frightens me. Ich bin so perfekt, dass ich mich vor mich selber fürchte. Dieses T-Shirt sollte kein Christ tragen, jemals. Denn wir sind alle nicht perfekt, aber wir sind alle von Gott geliebt. Und so erscheint der Herr dem Abimelech nachts im Traum. Er offenbart ihm die Wahrheit über Sarah. Er bedroht ihn zwar mit dem Tod, aber ist Unwissenheit, wie heißt es so schön bei uns im Deutschen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? An der Stelle anscheinend auch nicht. Aber Gott sagt ihm ja auch noch, ich weiß. Und deshalb habe ich dich auch davor zurückgehalten. Gott schützt den Abimelech davor, auch einen Fehler zu machen, schuldig zu werden vor Gott. Ich habe dafür gesorgt, dass du keine Gelegenheit hast, Sarah in dein Bett zu kriegen. Und indem der Herr also Sarahs Ehre und Sarahs Ehe mit Abraham bewahrt, bewahrt er nämlich auch seinen Bund. Und darum geht's Gott. Es geht Gott nicht darum, einen Menschen nicht davor zu bewahren, was Falsches zu machen. Wir lernen ja aus unseren Fehlern hoffentlich auch, sondern Gott bewahrt seinen Bund, sein Versprechen. Das, wozu Gott sich verpflichtet hat, das hält er treu ein. Wie gut, dass Gott nicht auf unsere Unfähigkeit angewiesen ist, sondern dass Gott genau weiß, was er tut und wie er es tut. Und er auch alle Zügel in seiner Hand hält. Gott ist immer noch größer als all unser menschliches Versagen. Abraham war gestrauchelt. In seiner Angst und auch in seiner Ich-Bezogenheit verlässt er die Wege Gottes, verlässt die Wege der Verheißung, setzt sie aufs Spiel. Aber Gott ist eben größer als all das Versagen von Abraham und auch all unser Versagen. Und Gott zeigt uns einen Ausweg aus dieser Situation. Und zwar dieser Ausweg heißt Vergebung. Jeder von uns hat ja so seine Lebens- und Überlebenskonzepte, nicht nur in kritischen Momenten. Wir haben ja gelernt, wie wir auch solche Situationen meistern können. Und viele unserer Verhaltensweisen sind schlichtweg über die Jahre erlernt und eingeübt worden. Wenig davon ist wirklich genetisch veranlagt. Wir sollten die Dinge, die wir tun und wie wir sie tun, nicht darauf schieben, dass wir einfach so auf die Welt gekommen sind. Denn, wie heißt es so schön, unsere Persönlichkeit erklärt höchstens unser Verhalten, aber sie entschuldigt es nicht. Denn meistens geht es nicht um unsere Persönlichkeit, sondern um unseren Charakter. Und diesen Charakter, den möchte Gott verändern zum Guten. Im Umgang mit uns selbst, mit anderen und auch mit Gott greifen wir doch im Zweifelsfall immer auf das Erlernte und Eingeübte zurück. Wir denken gar nicht groß nach, sondern wir reden einfach, wir agieren einfach, wir nehmen einfach das, was wir kennengelernt haben, was uns auch schon in der Vergangenheit vielleicht mal scheinbar geholfen hat und sind so. Und so entwickelt sich in einer Gemeinde eine Gemeindekultur. In dem Miteinander, in dem, so wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir reagieren aufeinander, auf die Stärken des anderen, auf die Fehler des anderen. Und wir verhalten uns eigentlich doch immer gleich und bewerten auch den anderen immer gleich. Und so entwickelt sich natürlich auf der einen Seite ein sehr hilfreiches, gesegnetes Gemeindeleben. Ist ja auch ein Vorteil, wenn ich nicht groß nachdenken muss, wie ich reagiere und was ich sage. Aber es kann sich auch eine, wie hat mal so schön jemand gesagt, eine toxische, eine giftige Gemeindekultur entwickeln. Eine Kultur, die andere ausgrenzt, die geistliches Leben, geistliche Frucht stört oder vielleicht sogar zerstört. Weil wir manchmal eben, bevor wir den Mund aufmachen, nicht unser Denken einschalten. Und dabei machen auch wir immer wieder die gleichen Fehler, treten in die gleichen Fettnäpfchen, verletzen einander immer wieder, machen uns vor Gott schuldig, so wie wir es bei Abraham erleben. Aber es gibt doch eine Lösung für uns als Christen. Gucken wir mal auf Petrus. Matthäus 18, Vers 21. Da trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder und natürlich auch meiner Schwester, würden wir heute sagen, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Und Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und diese Frage des Petrus ist so typisch für uns Menschen. Vielleicht auch typisch für Menschen, die mathematisch und technisch denken, die in korrekten Abläufen denken. Wir wollen es so genau ausgerechnet haben. Wie oft denn? Und für Petrus ist 7-mal eigentlich so wirklich die aller äußerste Grenze der Vergebung. Doch die Antwort von Jesus, und da gibt es jetzt zwei Übersetzungsvarianten, die einen sagen 77-mal, die anderen 490-mal, aber es ist eigentlich völlig egal. Das, was Jesus damit zum Ausdruck bringt, meint immer. Vergebung ist etwas, was wir nicht verweigern dürfen. Egal, wie oft der gleiche Fehler passiert. Gott tut es ja auch nicht. Gott vergibt uns ja auch, wenn wir zu ihm kommen. Und Gott vergibt uns auch den gleichen Käse immer wieder neu. Und will uns helfen, es nicht mehr zu tun. Aber wie gesagt, wir Menschen lernen halt so schlecht aus unserer Geschichte. Und es passiert halt doch immer wieder, weil es eben Dinge sind, die so eingeübt sind oft. Aber der Grund für Vergebung ist, für die Notwendigkeit der Vergebung ist einleuchtend. Es geht um eine Eskalation eines Konflikts. Und das ist das, was wir bei Kain und Abel sehen, was wir im Alten Testament sehen, dass wir auch heute erleben, dass Vergeltung, dass Rache immer ein klein wenig Schuld mehr draufsetzt, als sie vorher passiert ist. Und es gibt ja diese Geschichten, dass so eine Fehde Geschichte über Generationen läuft und dass man gar nicht mehr weiß, wer wessen Esel am Anfang geklaut hat. Ja. Aber es wird immer mehr draus. Und diese Spirale der Eskalation, der Vergeltung kann nur durch Vergebung durchbrochen werden. Und dazu aber in einer anderen Predigt mehr. Das ist jetzt nur so ein kleiner Appetithappen auf dieses Thema. Und dass Vergebung, Versöhnung auch ein Prozess ist, das findet ihr dann auch auf den Impulsblättern auf der Rückseite. Da sind einige Thesen zu dem Thema drauf, die uns vielleicht nachdenklich machen können. Der Mensch bleibt auch als Christ derselbe und er bleibt fehleranfällig. Nobody is perfect. Keiner ist perfekt. Das merken wir bei Abraham, das merken wir täglich an uns selber. Und dass Gott den Abraham damals berufen hat, lag nicht an seiner geistlichen Qualität, sondern Gott hat ihn auserwählt, schlicht und ergreifend. Und so blieb Abraham in dem Bund und Gott hat dafür gesorgt, dass sein Bund mit Abraham auch bestehen blieb. Trotz aller Untreue, trotz aller Fehltritte, trotz aller Fehler, die Abraham gemacht hat. Soll das jetzt nun heißen, und diese Frage stellt ja auch Paulus im Römerbrief, soll das jetzt heißen, dass wir beruhigt in Sünde leben dürfen und uns auf die Treue Gottes verlassen können? Das wäre ja die andere Möglichkeit. Aber Paulus sagt ganz sicher nicht. Denn wenn wir unsere Schuld erkennen, wenn wir unsere Sünde erkennen oder gar ein Lebenskonzept, das uns immer wieder von Gott und anderen wegführt, dann sollten wir schleunigst umkehren und es bereinigen. Und die Bereinigung heißt Vergebung und Versöhnung. Aber bei all dem, Gott schaut nicht auf die Fehler des Abrahams, Gott schaut auch nicht auf unsere Fehler, sondern Gott schaut auf die Liebe, auf seine Liebe zu uns, auf seine Treue zu uns. Und das tut er bei Abraham, das tut er bei uns. Und deshalb lädt Gott uns ein, uns nicht so sehr auf die Fehler der anderen zu konzentrieren und vielleicht auch gar nicht so sehr auf unsere eigenen Fehler zu konzentrieren, sondern auf die Liebe zu Gott zu schauen. Diese Einladung möchte ich heute aussprechen. Die Liebe Gottes neu in unser Leben aufzunehmen und anzunehmen. Vielleicht auch zum ersten Mal, je nachdem, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist. Aber Gott bietet sie dir an. Und Gott sagt dir, ich möchte deine Fehler vergeben, möchte deine Schuld vergeben. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, damit wir leben dürfen und damit wir nicht unser Leben zerstören, auch nicht unser gemeinsames Leben zerstören. Ich möchte beten mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe, für deine Treue, die du dem Abraham erwiesen hast, dass du bei all seinen Fehltritten auch dafür gesorgt hast, dass deine Verheißung, dass dein Bund bestehen bleiben kann. Und dass du auch andere Menschen bewahrst davor, das in Frage zu stellen und zu gefährden. Und danke, Herr, dass dein Bund mit uns durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha geschlossen genauso haltbar und dauerhaft ist und mächtig ist. Danke, Herr, dass du auch unser Leben durch deinen Heiligen Geist verändern kannst und willst. Und dass wir unsere Fehltritte immer wieder neu vor dich bringen dürfen und dich um Vergebung bitten. Und dass diese Vergebung auch gilt, wenn wir einander um Vergebung bitten. Herr, hilf uns in diesem Prozess. Mach uns einfach klar, dass du uns lieb hast und dass du einen Weg mit uns hast, der nach vorne geht. Danke dafür, Herr. Amen.